Hallo und herzlich willkommen zum WhyView in der Welt zu Hause Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, um Neues rund um das Thema Austausch zu erfahren und dir Geschichten aus aller Welt anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der neuen Folge.
Hallo liebe Greta, schön dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Wie bist du in den Tag gestartet? Was machst du so?
Ja, Hanna, schön dich auch wiederzusehen. Ich sitze vor dem Laptop und habe ja die Aufnahme mit dir, worüber ich mich jedes Mal wieder freue, wenn irgendwie eine neue Folge ansteht. Mir macht das Projekt immer noch total viel Spaß. Und ansonsten habe ich heute noch nicht so viel getan. Ich treffe nachher noch ein paar Menschen wahrscheinlich, aber ansonsten wird das ein ganz entspannter Tag für mich heute. Wie sieht's denn bei dir aus?
Bei mir... Ja, ich weiß nicht, ob du es siehst über die Kamera, wir sehen uns hier ja auch. Ich habe noch ein paar weiße Flecken an mir kleben, weil ich bin schon ein bisschen länger wach heute. Ich hatte nämlich die tolle Mission zu backen heute früh. Ich bin ja in meinem Auslandssemester und heute steht ein Tagesausflug an und dann dachte ich, ich beglücke doch die lieben Mitmenschen damit, dass ich ein Rezept von meiner Gastmama aus Finnland mal wieder nachbacke. Und zwar sind das finnische Korvapuus, die finnische Zimtschnecken. Und bin deswegen in aller Frühe hier zum Supermarkt geeilt. Hier in Dänemark haben die Supermärkte auch am Sonntag geöffnet, also ganz praktisch für solche Aktionen. Und habe fröhlich angefangen, habe es genossen, die Wohnheimsküche ganz für mich allein zu haben. Und als ich dann das erste Blech in den Ofen geschoben habe, vor etwa einer Stunde und dann mal nebenbei die Füllung doch mal probiert habe, habe ich leider feststellen müssen, dass die Dänen sehr gerne gesalzene Butter essen und ich im Supermarkt fröhlich einfach eine Butter gegriffen habe und ich nun Zimtschnecken mit einer Salzzimtfüllung gebacken habe. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber es ist auch ein bisschen lustig. Von daher, es eignet sich zumindest als Geschichte hier für diesen Podcast heute. Schau mal, ich habe zum Glück noch die zweite Hälfte vom Teig da. Ich glaube, ich werde im Anschluss an die Aufnahme nochmal in den Supermarkt hüpfen und ungesalzene Butter holen und dann das Ganze nochmal probieren.
Das ist ja fast wie Salz mit Zucker verwechseln, nur noch mit einem kulturellen Einfluss mit der dänischen salzigen Butter.
Ja, auf jeden Fall. Naja, wer weiß, ich werde im Anschluss auch mal eine Zimtschnecke probieren von dem bisher gezauberten und dann entscheide ich, ob ich das meinen Mitmenschen heute antue oder antun kann oder nicht oder ob ich nur die zweite Hälfte anbiete. Ja, aber so viel erstmal dazu. Mir geht's also gut.
Wer weiß, vielleicht hast du ja ein neues, bestes Rezept gefunden. Oder es gibt ja auch so Karamell-Sachen.
Stimmt, und diese Zimtschnecken, Cinnamon Bun, Cinnamon Läden, die sprießen ja jetzt gerade aus allen Ecken, das stimmt. Wer weiß, vielleicht kann ich da mal ganz überzeugt hingehen und das mal anbieten als Rezept. Naja, aber gut, so viel dazu. Ich hatte ja jetzt in der letzten Woche auch das Glück, mit der lieben Eileen Puhlmann sprechen zu können. Und Eileen hat wirklich ein ganz, ganz tolles Interview geliefert. Ich freue mich total auf dein Feedback nachher, wenn du auch zum ersten Mal in die Folge reinhörst. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, das mache ich jetzt auch mal in die Runde, auch wenn Eileen sich natürlich nochmal selbst für euch vorstellt. Und zwar ist Eileen Alumna von WhyView, sie war selbst im Austausch mit WhyView. Das ist nun aber schon einige Jahre her, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und seitdem hat sie so einiges erlebt, was ich noch gar nicht so genau erzählen möchte. Das soll sie lieber alleine gleich machen für euch. Aber unter anderem ist sie jetzt Vorsitzende von Lemonade and Charity, also der Lemonade and Charity Foundation. Und wird im Gespräch ja auch sicherlich gleich darauf noch eingehen. Aber ihr werdet merken, der Fokus liegt natürlich auf ihrer Auslandserfahrung und natürlich auf ihrem aktuellen Blick auf diese Geschehnisse damals und wie das sie bis heute vielleicht noch beeinflusst und wie sie heute zu dem Thema Austausch allgemein steht.
Ich muss sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf und freue mich, gleich da auch reinhören zu dürfen. Wir haben ja schon ein bisschen länger Kontakt mit Eileen gehabt, beziehungsweise du. Und ich war schon seit sehr langer Zeit gespannt auf dieses Interview und freue mich, wenn ich gleich das abspielen kann und dann selbst reinhören kann, was sie so zu erzählen hatte über ihre Erfahrungen. Und würde sagen, wir hören rein gleich, oder?
Das machen wir jetzt. Viel Spaß dir und natürlich auch viel Spaß allen anderen Hörern. So, liebe Aline, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ich würde mich natürlich später freuen, wenn wir noch einmal ausführlicher sozusagen auf den Lebenslauf schauen, da mal reingehen, aber damit die HörerInnen erstmal allgemein einen Eindruck haben, ja, wer hier heute überhaupt zu Gast ist.
Ja, klar. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Aileen Puhlmann. Ich sitze hier in Hamburg, in St. Pauli, bin Geschäftsführerin vom Lemonade und Charity e.V., der auch hier in Hamburg sitzt. Genau, leidenschaftliche Basketballspielerin und überall auf der Welt ein bisschen.
Sehr gut. Was machst du denn so? Wie sieht denn aktuell dein Alltag aus?
Mein Alltag ist unglaublich voll. Ich bin Vollzeit im Büro mit meinem kleinen Team. Wir arbeiten insgesamt mit fast 40 verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen in 7 Ländern zusammen. Da betreue ich alle PartnerInnen in Ruanda, Südafrika und Madagaskar. Bedeutet, ich habe einfach täglich viel Kontakt mit verschiedenen Organisationen in diesen Ländern. Bin aber dann auch immer mal zum Beispiel in einem Podcast oder in einer Jury von Wettbewerben oder in Auswahlgremien. Ich habe das Glück, dass mein Tag wirklich, meine Wochen immer anders aussehen. Und nächste Woche bin ich in Südafrika für die Arbeit. Also das heißt, ich habe da schon auch wirklich Glück gehabt.
Damit ich gut nochmal auf den Sprung erwischt jetzt. Sehr gut für uns, sehr, sehr gut. Was genau macht denn die Lemonade and Charity Foundation? Was ist deine Aufgabe da?
Also der Lemonade and Charity e.V. oder auch die Foundation sind das Soziale im Social Business Konstrukt Lemonade. Unser Hauptsponsor ist Lemonade, die Getränkemarke. 5 Cent pro Flasche werden gesponsert an uns als Verein und wir haben die Aufgabe, per unserer Satzung damit Organisationen in Ländern, die ich schon genannt hatte, Sri Lanka, Indien, Mexiko, Peru und so weiter zu unterstützen. Und diese Länder hangeln sich immer entlang der Lieferkette der Zutaten der GmbH, also aus Mexiko zum Beispiel kommt die Agave oder aus Südafrika, wo ich jetzt hinfliege, da kommt der Rooibos-Tee. Genau, das ist immer so der rote Faden zu dem, wo wir arbeiten. Und wir fördern, also wir machen gar nicht so viel, wir stellen Mittel bereit, damit Organisationen ihre wirklich oft unglaublich tollen Ideen verwirklichen können.
Was sind das so für Projekte? Hast du da ein Beispiel oder wohin fährst du jetzt genau? Ist das auch ein Projekt oder fährst du sozusagen zu einem Produzenten?
Nee, ich fahre zu Projekten, genau. Und zwar in und um Kapstadt gibt es zum Beispiel die Sozo Foundation. Das ist eine Organisation, die wir fördern. Die machen Start-up-Förderung für junge Menschen, die nicht in Jobs sind. Südafrika hat ein riesen Jugend- und Arbeitslosigkeitsproblem. Die Grauziffer ist, dass 70% aller Jugendlichen, und das ist in Südafrika bis 35, muss man sagen, Youth, das sind arbeitslos, haben keine Zugänge zu Jobs. Arbeitslosigkeit ist ein riesiges Problem in Südafrika und diese Organisation versucht, dass junge Menschen dazu zu bekommen, ihre Ideen umzusetzen und zu gründen, weil das oft die einzige Option ist, halt Arbeit zu schaffen und haben kreieren verschiedene Social Business Konstrukte. Zum Beispiel ein Café oder eine Bäckerei und haben auch große Abnehmer in Kapstadt gefunden. Also schon sehr professionell und die dürfen wir begleiten durch so ein Inkubator-Programm. Also ein Programm, in dem junge Menschen über eine längere Zeit begleitet werden, während sie ihre Business-Ideen entwickeln. Das ist nur ein Projekt. Ein anderes ist ein Projekt, die heißen Living Roots oder U-Turn. Das ist eine der größten Organisationen in Kapstadt, die sich mit Wohnungslosigkeit auseinandersetzen. Kapstadt hat ein riesiges Wohnungslosigkeitsproblem. Corona-Pandemie hat das nochmal verschärft. Ich meine, Südafrika ist das ungleichste Land der Welt. Super reich und super arm treffen da aufeinander. Und Kapstadt ist wirklich der Inbegriff dieses Clashes. Und also wir fördern ein Social Business Enterprise innerhalb dieser Organisation, die wohnungslose Menschen über Permakultur, also über Arbeit in der Natur, Reforestation, also wieder Begrünung von Brachflächen in Kapstadt. Kapstadt hat eine ganz, ganz besondere Flora und Fauna. Also es ist ein super spannender Ort dafür. Und gleichzeitig mit einer Seedling Nursery, also einer Baumschule, nennt man so, glaube ich, selbstgezüchtete Setzlinge verkaufen und dadurch auch Einkommen generieren. Aber vor allen Dingen wohnungslose Menschen wieder an einen geregelten Alltag heranführen über solche Aktivitäten. Also wie du siehst, super verschiedene, also die Spanne ist total groß, wie die Projekte aussehen.
Ich stelle es mir sehr schwer vor, zu entscheiden, da auch mal was ablehnen zu müssen, wenn solche Ideen an einen herangetragen werden. Musstest du das lernen oder wie empfindest du das?
Ja, total. Also die Evaluationsprozesse sind bei uns auch wirklich lang und wir tun uns da nicht leicht. Wir machen uns das sehr, sehr schwer. Aber man lernt es. Und ich glaube, dass du mit der Zeit ein total, also ganz rational wird man nie, weil man natürlich da ganz doll mit Menschlichkeit sich auseinandersetzen muss. Aber man lernt schon, bestimmte Kriterien zu bewerten. Und dann geht es auch gar nicht so oft darum, also wir lehnen dann vielleicht mal ein Projekt ab, aber nicht unbedingt die Organisation. Also man kann sagen, okay, mit dem Projekt habt ihr uns jetzt gerade nicht so überzeugt, auf einer Basis von sehr klaren Indikatoren, also ist es machbar in dem Budget, in der Zeit und so weiter, sind dann ganz oft noch über Jahre in Austausch mit Organisationen und fördern dann manchmal halt einfach später. Also dann entwickeln sie halt vielleicht ein neues Projekt oder schärfen nochmal nach und kommen im nächsten Jahr nochmal wieder. Bedeutet, so richtig Nein sagen zu Projekten, die wir richtig toll finden, müssen wir eigentlich selten.
Wie lange laufen die Projekte dann oder sind das Kooperationen, die für einen bestimmten Zeitraum laufen? Wie sieht das aus?
Also wir haben Projektlaufphasen von 3 Jahren und die Projekte werden auf 3 Jahre sozusagen bei uns eingereicht und dann gibt es die Option, nochmal 3 Jahre zu verlängern, also für eine weitere Projektphase, wenn es darum geht, zum Beispiel ja so Business Development voranzutreiben in der zweiten Phase oder etwas Gelerntes umzusetzen oder zu skalieren oder so, dann fördern wir nochmal 3 Jahre. Also bis zu 6 Jahre fördern wir einen Partner.
Okay. Ich bin mit den Marken auch so vertraut, zumindest aus dem Einzelhandel. Jetzt weiß ich auch, was da im Hintergrund noch alles abläuft. Wie bist du denn zu Lemonade und Charity gekommen?
Dazu gekommen bin ich eigentlich relativ straightforward. Eine Freundin von mir hat mir eine Jobausschreibung einfach nach Südafrika geschickt, weil sie gerne wollte, dass ich wieder nach Hause komme.
Das ist so, kriegt man dich also gelacht. Ich muss mir das mal merken.
Ja. Ganz genau. Ich war sozusagen in meinem letzten Vertragsjahr in Südafrika und meine Freundin meinte so, hey, guck mal hier, das wäre doch vielleicht was. Und dann habe ich mich beworben und das war, glaube ich, eine von 2 Bewerbungen. Als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was nach meinen 7 Jahren Südafrika, das hab ich ja noch gar nicht erzählt, komme ich noch zu vielleicht. Und so bin ich dann, habe mich beworben und so kam ich zurück nach Hamburg.
So geht das. Ich glaube wirklich, ich merke mir das mal, weil natürlich jetzt in meinem Alter auch, der Freundeskreis verteilt sich auf der Welt. Und wenn man dann doch großes Heimweh nach Person hat, kann man vielleicht mal in die aktuellen Jobausschreibungen gucken und den einen oder anderen so zurückloggen. Das ist gar nicht schlecht. Das merke ich mir wirklich mal. Was macht die Marke aus? Es gibt ja, was ich total schön finde, immer mehr Marken, die ja bestimmte Anteile an Projekte geben oder die prozentual was abgeben, je nachdem, welches Modell da genutzt wird. Was macht deiner Meinung nach da Lemonade und Charity aus? Was ist da besonders dran?
Also ich muss ganz doll aufpassen, weil ich möchte ich arbeite ja nicht für Lemonade, die GmbH. Ne? Also es ist ganz wichtig, auch zu unterscheiden, dass wir Sponsoring bekommen von dieser Marke. Aber wenn ich das sozusagen objektiv betrachte und mich da rauszoome, dann macht die Marke aus, dass es eine der Pioniere waren, die in irgendeiner Form so ein Konstrukt, ist ja jetzt 2010, 14, fast 15 Jahre alt. Damals haben alle Leute gedacht, sie hätten einen Knall, dass sie was abgeben wollen. Das bedeutet einfach, was sie ausmacht, ist, dass sie es durchgezogen haben, einfach von Anfang an und sich dieses Modell auch bewährt hat über viele Jahre. Und das Zweite, glaube ich, ist, dass sie Gutes tun über ein Produkt aus so der Eine-Welt-Laden-Ecke, ohne diese zu dissen. Das ist ein wichtiger Ort und Eine-Welt-Initiativen haben fairen Kaffee überhaupt salonfähig gemacht. Ne? Also ich gebe dem ganzen System total seine Blumen. Aber haben es geschafft, über Design und einfach Popkultur diese Marke irgendwie auch in einer Jugend sozusagen zu platzieren und dadurch vielleicht ein bisschen Awareness zu kreieren. Ich glaube, das ist die große Chance von Brands heutzutage, dass sie über den Zugang zu Zielgruppen, die vielleicht nicht unbedingt in anderen Kontexten sich mit Fairtrade oder mit Bio-Lebensmitteln und so auseinandersetzen, über Popkultur letztendlich diese Awareness zu kreieren. Und ich glaube, das ist etwas, was sie auf jeden Fall ausmacht.
Mhm. Was macht es für dich aus oder was, ja, bezogen auf deine aktuelle Arbeit, was schätzt du daran, was genießt du auch?
Also ich habe vorher ja für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, das bedeutet für eine Regierungsorganisation. Und was ich jetzt im Vergleich einfach unglaublich schätze, ist die Freiheit, die wir haben. Also wir haben die Freiheit, die Arbeit, die wir machen, selbst zu bestimmen, die Indikatoren selbst zu entwickeln und uns nicht an Regierungsindikatoren, mit denen ich nicht immer übereinstimme, also einfach moralisch und ethisch. Wir haben einfach mehr Freiheiten und wir haben Freiheiten, Dinge auszuprobieren als kleine Organisation und auch Ansätze wieder zu revidieren und nochmal von vorne anzufangen. Und das schätze ich sehr.
Ich habe es ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, dass ich in Vorbereitung auf das Gespräch einfach ja kreuz und quer mal in andere Podcast-Folgen reingehört habe, in denen du zu Gast warst. Und ich muss sagen, es war eine ganz tolle Vorbereitungszeit. Es war total schön auf dem Weg zur Uni, abends nochmal mich hingesetzt und nochmal da ein bisschen reingelauscht. Das war total spannend. Jetzt sind wir aber in einem Podcast-Format, was sich rund um den Jugendaustausch dreht. Daher natürlich die spannende Frage, wie sieht denn da dein Background aus?
Ja, also ich war 98, 99, ist schon sehr lange her, ich bin 42, war ich für ein Jahr mit YFU in Michigan.
Wie kam das dazu? Also gut, der USA-Austausch ist natürlich ganz zentral bei YFU im Zentrum. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Auslandsjahr zu machen? War das typisch in deinem Umkreis? War das eher nicht so bekannt? Wie bist du darauf gekommen?
Ja, also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, also ich komme aus Hamburg-Mümmelmannsberg, aus dem Hamburger Osten, einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Meine Mutter war alleinerziehend, hat gearbeitet, wir hatten irgendwie Geld, aber das wäre, also einen Jugendaustausch zu bezahlen, wäre einfach keine Option gewesen. Also hatten wir auch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das hat damals 10.000 Mark gekostet. Das war eine utopische Summe für uns. Und ich bin dazu gekommen, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich hatte Menschen in meinem Umfeld, die es getan haben, weil ich bei den Pfadfindern war, die ein paar GruppenleiterInnen irgendwie mal ein Jahr weg waren oder meine Gruppenleiterin hat Au-pair gemacht oder so. Es war jetzt nichts, was ich nie gehört hatte. Aber es ist tatsächlich eine Lehrerin gewesen, die mir ein Flyer für das parlamentarische Partnerschaftsprogramm in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hey Eileen, probier das doch mal. Ich war zu dem Zeitpunkt Jugendgruppenleiterin schon bei den PfadfinderInnen. Ich war engagiert und ehrenamtlich engagiert und so weiter. Und die hat halt irgendwie das Potenzial gesehen und hat mir den in die Hand gedrückt und dann habe ich mich beworben.
War das das, wo du direkt gesagt hast, juhu, das mache ich, da sehe ich mich, da möchte ich hin? Oder war das mehr so eine verhaltene Reaktion, gesagt, naja, ob das jetzt überhaupt was wird und ob ich das überhaupt will? Wie war das so ganz am Anfang für dich?
Genau, also ich glaube, es war, ehrlich gesagt, sie hat mir das gegeben und auch ein bisschen Pflichterfüllung. Ich dachte, okay, wenn sie das von mir glaubt, dass das irgendwie klappen könnte, dann mache ich das jetzt. Ich war in der 10. Klasse, ich war in einer glücklichen Beziehung mit einem aus meiner Klasse. Ich wollte gar nicht weg. Aber ich wusste auch, es ist eine Chance, die muss ich sozusagen, ich muss es probieren. Genau, also bin auch super pessimistisch daran gegangen. Ne? Also schon mit dem, ich bin super competitive, also ich habe schon irgendwie so ein, ich möchte Dinge gewinnen und bekommen, aber das war für mich so utopisch, dass ich dachte, ja, okay, ich mache mir jetzt nicht zu große Hoffnungen. Und als dann klar war, dass ich unter den letzten dreien war, weil dann ja der Abgeordnete aus deinem, bei uns irgendwie der SPD-Abgeordnete von unserem Bezirk, der geht dann zu den drei, die er sich ausgesucht hat, nach Hause. Und ich wusste, dass einer aus meiner Nebenklasse, Linus, auch unter den letzten dreien ist. Und dann hat mein Gerechtigkeitssinn total eingesetzt, weil Linus war derbe reich. Und der war so, der kam aus irgendwie aus dem Villenviertel. Und ich fand es halt voll ungerecht. Ich dachte so, hä, der fährt aber sowieso. Der kann sowieso fahren. Genau, aber dann kam der Abgeordnete halt zu uns nach Hause und ich glaube, der hat das auch gedacht. Also der kam zu unserer, in unsere Mini-Zwei-Zimmer-Wohnung, hat sich mit uns unterhalten und genau. Und drei Tage später oder so war der Brief im Briefkasten, dass es geklappt hat. Also da kam, davor waren ja natürlich die ganzen Auswahlgespräche bei YFU. Die haben alle gut geklappt. Ich war Profi, also ich kam ja selber ich war ja selber schon Jugendgruppenleiterin aus dem Ehrenamt, kannte die verschiedenen Codes und wusste irgendwie, wie man sich in Gruppen benimmt. Und also das war überhaupt gar kein Problem für mich. Also genau, das war schon irgendwie, ich fand den Prozess schon sehr fair. Ich fand den Prozess auch, wenn ich mich daran so richtig erinnere, auch ganz angenehm. Also die Gruppeninterviews, die Fragen, daran erinnere ich mich noch total. Aber hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es irgendwie gut läuft. Also ich habe mich mit allen irgendwie gut verstanden. Und ich glaube, mein sozusagen intrinsischer Gerechtigkeitssinn oder meine Teamfähigkeit hat mir da halt schon total geholfen.
Auf jeden Fall. Das PPP, das gibt es ja auch bis heute noch und wird immer noch sehr, sehr gerne genutzt und teilweise eben auch von YFU betreut. Also dann bekommt YFU als Organisation die Möglichkeit, das Ausfallverfahren abzubilden, je nach Bezirk natürlich. Da denke ich, werden wir auch nochmal ein bisschen ausführlicher in einer anderen Folge drüber reden, vielleicht wie das heute funktioniert, wie man sich darauf bewerben kann, auch dass wir da Bescheid wissen, wie das abläuft, wenn man sich dafür interessiert, weil es ein ganz, ganz wertvolles Programm ist oder eine ganz tolle Chance.
Ja, und ich denke jetzt halt auch im Nachhinein noch mal viel mehr aus der Chancengerechtigkeitsperspektive, ne? Also denke ich noch mal, wer sind die, die ins Ausland gehen? Wer sind die, die sich's leisten können? Wenn man das dann weiterdenkt, auch an so Weltwärtsprogramme, whatever, ne? Also später, wer geht ins Ausland und selbst mit einem Programm, was jedem zugänglich ist, wer traut sich das überhaupt zu? Da fängt Chancengerechtigkeit für mich an. Und ich meine, mein Lebenslauf hat sich durch das PPP, glaube ich, schon drastisch verändert und mich, sozialen Aufstieg auf jeden Fall nochmal nach vorne katapultiert in der Form. Und deswegen macht es mich halt, also bin ich noch viel mehr davon überzeugt, dass solche Programme einfach eine unglaubliche Chance sein kann und soziale Herkunft nicht über deine Fähigkeiten bestimmen darf. Also ja, und auch die Option, wie du gefördert wirst.
Genau, du hast es ja eben selbst gesagt, also es ist bei dir am Ende ja auch eine Lehrerin gewesen, die auf dich zugekommen ist. Und wenn es daran schon scheitert oder wenn einfach dieser Moment das nicht passiert, dann kann es das schon gewesen sein. Ne?
Also absolut, ohne diesen einen Moment und ohne diesen Flyer wäre ich halt nicht gegangen. Ich hätte das nicht von mir aus recherchiert. Also das war nicht so, ich will ins Ausland, was sind die Optionen, sondern der Flyer und dann so, ups, okay, it's an option.
Dann machen wir das mal. Wenn mich geglaubt wird, dann probiere ich das jetzt einfach mal.
Ganz genau, das war's.
Was hast du denn erlebt im Ausland? Du warst in Michigan, bist du da das Jahr geblieben? Wie war deine Gastfamilie? Erzähl gerne mal.
Also mein Jahr war ganz schön turbulent, ehrlich gesagt. Aber ich bin, genau, erstmal ich nach Michigan. Also man darf natürlich auch noch nicht vergessen, es ist zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht so mitgedacht, aber ich bin halt nur ich war eine schwarze Jugendliche. Und bin dann halt in so einem super weißen Dorf in Northern Michigan gelandet. Da würde ich mir, glaube ich, jetzt im Nachhinein auch noch ein bisschen mehr Sensibilität von YFU wünschen oder hätte ich mir gewünscht, in wie Placement mitgedacht wird. Ich hoffe, es ist mittlerweile anders. Damals war es das nicht. Das war aber letztendlich so, dass ich in Gladwin in Michigan gelandet. Bei einer Familie, die grundsätzlich erstmal ganz nett war, aber die Gastmutter war eine Hoarderin. Also sie hatte so ein Messi-Problem. Und da habe ich mich auch gefragt, hat irgendjemand die zu Hause besucht, um überhaupt zu gucken, dass es irgendwie sinnvoll ist? Also die hatte und zwei riesige Dobermänner und einen Sohn, der war irgendwie 27, durch dessen Zimmer ich immer durchgehen musste, um in mein Zimmer zu kommen. Also es war alles nicht so ideal. Aber ich hab da irgendwie angefangen, hab Basketball gespielt und bin in der Highschool irgendwie eigentlich ganz okay angekommen. Es war so eine Highschool, die so total Exchange Student Overload hatte. Es waren super viele da und schon immer bedeutet so, das Interesse an uns war relativ gemäßigt, weil es halt super, super normal war. Da waren irgendwie noch zwei, drei andere Deutsche und das war irgendwie okay, aber sehr steril und ich habe mich super gelangweilt, also außerhalb von Schule und Basketball. Und es ging mir eigentlich nicht so besonders gut aber ich bin nicht so gut da drin, um nach Hilfe zu fragen. Ich dachte, so ist das jetzt und das muss ich jetzt so durchziehen. Und dann habe ich mit meiner Betreuerin mal telefoniert, mich angerufen und mich gefragt, die Koordinatorin in der Region hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich irgendwie, meinte ich so, ach, eigentlich ganz okay. Und dann hat sie so weitergefragt und dann meinte ich so, eigentlich geht es so. Und dann meinte sie, weißt du was, komm doch mal übers Wochenende zu uns. Und dann hat sie mich eingeladen, sie zu besuchen. Die war in einer Stadt oder in einer Kleinstadt irgendwie 40 Minuten entfernt oder so. Und dann war ich ein Wochenende bei ihr und ich hatte super viel Spaß. Also die war total nett. Also sie hatten auch einen deutschen Austauschschüler. Und ich habe mich mit der Familie und den Söhnen und so derbe, die hatten meinen Humor, ein bisschen trocken, ein bisschen sarkastisch. Das war ganz gut. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und danach zurück in meine Familie zu gehen, war so, okay, krass, so kann das sein. Und jetzt muss ich zurück in diese Einsamkeit, in der niemand da war. Ne? Also die beiden Eltern, also die Gasteltern waren einfach, die haben nichts unternommen. Die waren einfach nur am Fernsehen geguckt abends, also da war so gar kein Zusammenhalt. Naja, und dann hat sich halt später ich glaube, das war dann nach ein paar Monaten, 2 Monate oder so. Und dann hat Wendy gesagt, weißt du was, du kommst jetzt erstmal zu uns. Also während wir eine neue Gastfamilie suchen. Mhm. Und dann war ich bei denen und das war so ein bisschen, da bin ich dann halt nicht mehr in die Schule gegangen und das war natürlich ein Problem. Aber das Familienleben war perfekt. Ich bin da so total reingeslottet. Aber das Problem war, dass die Highschool bei denen nur ein Austauschschüler pro Jahr angenommen hat, weil die so schwierige, die hatten so schlechte Erfahrungen gemacht in Vorjahren, wenn wir gleichzeitig da sind. Und das hieß, dass das dann keine Option war, da zu bleiben. Dann wurde die ganze Zeit immer so, Aileen, du musst wieder in die Schule, wir brauchen eine Familie für dich. Und dann, Gott, das war ein richtiges Drama. Und dann meinte sie, okay, die einzige Option für dich hier zu bleiben ist, wenn du sozusagen auf die Private Christian School gehst, die hier um die Ecke ist. Und dann bin ich da mal hingefahren, um sie mir anzugucken. Und ich war so, auf gar keinen Fall. Das waren so 2 Klassen, auch Klassen, also jahrgangsübergreifend. Und ich war nur so, but that's not the experience I wanted. Und dann war so Koordination, so ein Get-Together, also dieses Treffen im Staat dann, so ein Michigan oder Northern Michigan YFU-Treffen. Da bin ich dann hin und da meinte die Landes-, also State-Koordinatorin oder so, you need to go back to school, you're coming to live with me. Und die war ganz schrecklich. Die war ganz, ganz gemein und ich war so, Gott, da kann ich nicht hin und ich will auch nicht in dieses, das war noch schlimmer, das war so ein Dorf, also so ein Ort, wo es nur so eine Kreuzung gibt, weißt du, so wie so mittlerer Westen, so nur Maisfelder und diese und dann so ein paar Häuser und ich so, no way, dann bleibe ich lieber im Wald oben in Northern Michigan, naja. Und dann sind wir zurück und dann meinte Wendy so, wir haben jetzt hier ist noch eine andere Familie in Frankenmuth, einer deutschen Replikastadt, so bayerischen Replikastadt in Michigan. Ich so, what the, ich kann doch nicht. Naja, da sind wir dahin, um eine Familie zu besuchen und die wussten aber auch nicht so richtig, die hatten gerade ein frisches, also ein Baby im Haus und hatten halt noch nie mit einer Jugendlichen irgendwas zu tun gehabt und haben dann so, okay, also die Regeln in unserem Haus sind das, das, das und das und es wäre schön, wenn du mal, sie war Tagesmutter und meinte, es wäre super, wenn du mal aushelfen kannst mit den Kindern und nicht so, I don't really like babies, aber anyway, dann habe ich mich mit Wendy nach dem Besuch bei Starbucks saßen wir und sie so, Aileen, so how did you feel? Und ich so, I don't know, it doesn't feel right. Und Wendy meinte so, no, I also don't think it feels right. Und dann meinte sie, but I need to leave you here. I can't take, like, you need to go back to school. Und dann haben wir beide geweint und dann hat sie mich wieder mitgenommen. Dann zurück, weil sie mich nicht loslassen konnte. Und dann haben sich alle gefreut, als ich aus dem Auto stieg, das weiß ich, so, you're back. Und ich so, yeah, for now. Aber dann kriegte ich einen Anruf von meiner neuen Gastmutter und sie rief an und hat gesagt, hi, I have a donut shop and a deaf dog. My dog can't hear. Do you want to come and live with me?
Das ist meine Vorstellung. Ja,
ich so, okay. Und dann bin ich nach Roscommon, dem kleinen Ort, ungefähr eine Stunde weit weg gefahren und sie war alleine, sie hatte auch schon GastschülerInnen gehabt, aber vor vielen, vielen Jahren. Hat einen Donutshop betrieben und hatte halt Star, diesen Hund, so einen Labrador, der derbe alt war und nichts hören konnte. Man musste immer auf den Boden treten, damit sie was hört. Aber sie war einfach richtig, richtig, richtig cool. Ich komme ja selber aus einer alleinerziehenden Mutterfamilie, deswegen war das jetzt für mich überhaupt nicht weird. Und die war einfach derbe cool. Ich war so, ja, let's go. Und dann bin ich zu ihr gezogen und bin dann im November oder so, bin ich dann zu ihr gekommen. In die Schule und habe sofort irgendwie Leute kennengelernt und das war geil, weil der Donutshop, da kam halt alle morgens vor der Schule hin und deswegen hatte ich immer Lift zur Schule. Habe dann in der Soccer-Season angefangen, Fußball zu spielen und damit war ich dann einfach so, hatte eine geile Zeit. Also der Rest des Jahres war dann einfach richtig, richtig cool. Habe relativ schnell enge Freundschaften über ganz viele verschiedene Gruppen hinweg. Das war ganz interessant. Also ich glaube, das macht mich auch bis heute aus, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mit den Theater-Kids und der Band, aber gleichzeitig mit den Fußballspielerinnen und SportlerInnen irgendwie diese ganzen verschiedenen Social Codes ganz gut navigieren konnte. Und ich hatte einfach eine richtig gute Zeit an der Highschool dann. Also habe dann doch noch bekommen, was ich irgendwie mir erhofft.
Warte, nach all den Turbulenzen vor. Ach. Jetzt weiß ich auch, was du meinst mit den Turbulenzen am Anfang der Zeit. Genau. Allerdings war die Quote, was so die AustauschschülerInnen da an der Schule anging, dann anders? Waren da weniger?
Ja, ich war die Einzige.
Ah, die Einzige sogar. Ja, gut. Mhm. Das heißt, das Interesse an dir als Person war da auch ein ganz anderes.
Ja, das Interesse an mir als Person war ein anderes. Ich glaube auch, also es war natürlich immer ganz interessant für mich, weil immer keiner, also immer so, oh, you're German? Also, weil ich halt nicht weiß bin. Also da auf jeden Fall viel Auseinandersetzung stattfand. Aber grundsätzlich ja, auch in Interesse an meinen Sichtweisen auf jeden Fall da, aber vor allen Dingen von LehrerInnen, das war ganz interessant. Die LehrerInnen, they loved me, einfach nur für ein bisschen kritische Auseinandersetzungen zu Themen, weil ich immer so viel gefragt habe. Und ich hatte so Soziologie, Sociology, und mein Sociology-Teacher hat mich später so Xena Warrior Princess getauft. Oh. So Ritterschlagmäßig, weil ich immer so viele Fragen hatte zu den Kapiteln, die sonst einfach nur so mit Multiple Choice abgearbeitet wurden. Und ich immer so, ja, but why is that? Oder immer so, oh, Eileen. Also, und aber dadurch natürlich auch tatsächlich spannende Konversationen im Klassenraum stattgefunden haben, die oft vorher nicht da waren. Und das war ganz cool. Also die LehrerInnen haben mir auf jeden Fall auch das Gefühl gegeben, dass sie mich wertschätzen und meine Fragen und meine Meinungen und so weiter. Und es war ganz, also ich hatte da auf jeden Fall schon ein ganz erfüllendes Schulerlebnis auch.
Das kann ja für so eine Klasse auch einfach enorm bereichernd sein, wenn da auch nur eine Person reinkommt mit einem ganz anderen Background, aus einer anderen Kultur, die mit einer anderen Meinung, die da auch sich traut natürlich, das muss total natürlich auch gegeben sein, den Raum zu bekommen, ja, den Mund aufzumachen.
Ich war halt Großstadtkind und ja, ich war da halt in
Hamburg.
Ich komme halt aus so einer völlig anderen Welt und viele von denen hatten noch nie eine wohnungslose Person in ihrem Leben gesehen und deswegen war The American Dream, well, if you are homeless, then you did something wrong. Mhm. Und ne, das konnte ich natürlich gar nicht unterschreiben und meinte halt so, im Straßenbild ist das für mich irgendwie normal, Menschen zu sehen, die von dem System gar nicht profitieren können und dass es verschiedene Grundvoraussetzungen dafür gibt und so weiter. Und genauso wie mit Homosexualität, also viele, die für die so abstrakte Themen waren in ihrem Buch, die nichts mit ihren Realitäten zu tun haben. So. Das war halt ein spannender Prozess für mich und auch so, ja, Ambiguitätstoleranz zu lernen und einfach das auch so hinzunehmen, auch mit Freundinnen, ne, die Diskussionen, die wir hatten. Also man muss dazu sagen, ich war ja in Amerika vor 9/11, bedeutet, also es war 2 Jahre später, darf man nicht vergessen. Also ich weiß, als ich dann nach 9/11 nochmal zurück zum Besuchen kam, waren die Diskussionen auch nochmal anders. Also da war natürlich meine Sichtweise eine völlig andere, zu Leuten, die so white picket fence, but all America ever did was support people and now they want to kill us. Weil News, also in Northern Michigan, welche News hast du da? Die lokalen News, keine Ahnung, welche Schule hat Snow Days und welche Highschool hat gerade das Soccer Tournament gewonnen? Mhm. Also mehr Auseinandersetzung gab es eigentlich nicht. Und dann kam ich so wieder von draußen mit den Diskussionen aus der Schule hier rund um, was im Weltgeschehen passiert. Das war natürlich ganz schon auch explosiv dann, wie wir da dann auch aneinander geraten sind im Nachhinein. Aber nun gut, es war schon auch wichtig für uns, glaube ich.
Definitiv. Wie war es denn in die andere Richtung, also in die Welt zu Hause dann wieder einzutauchen, nachdem du da diesen Alltag erlebt hast und diese Selbstverständlichkeiten kennengelernt hast?
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin wiedergekommen, ich hatte ja eine Pfadfindergruppe tatsächlich, bedeutet, ich bin sofort auf Großfahrt gefahren mit meiner Gruppe, mit meinen Mädels, die ich ein Jahr lang halt nicht gesehen hatte, und dadurch ist super schnell so wieder eine krasse Normalität reingekommen, weil ich so krass eingebunden immer schon war in irgendwie Ehrenämter. Ich weiß, dass ich meine Freunde unglaublich vermisst habe. Was noch passiert ist, ist, ich habe in dem Jahr meinen Vater kennengelernt, der wohnt in L.A. Und bin halt von Michigan nach Los Angeles gefahren. Also für mich war dieses ganze Jahr aus einer identitätsbildenden Perspektive super wichtig. Also kam wieder mit noch so ganz viel mehr Selbstbestimmtheit, aber auch Fragen natürlich. Aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, also es ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, ne? Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ich war sehr gut da drin, meine Freundschaften aufrechtzuerhalten. Habe mich gefreut, einfach auch meine Freundinnen wiederzusehen. Habe auch meinen nächsten Besuch bei meinen Freundinnen dann in Michigan gleich geplant und hatte dann irgendwie das Gefühl, das gut miteinander verbinden zu können. Und gleichzeitig natürlich auch eine tiefe Trauer über den Alltag, den ich dann nicht mehr haben werde, den ich mir gerade erarbeitet hatte, gefühlt. Weil es dauert ja schon ein bisschen, bis so eine Selbstverständlichkeit im Alltag kommt. Und gleichzeitig aber auch so ein krasses Selbstbewusstsein. Ich hatte immer schon viel Selbstbewusstsein, aber so ein Selbstbewusstsein, I can make it anywhere. Also wenn ich selbst auf irgendeinem Dorf, ja, in Nordmichigan klarkomme, Freundschaften habe und einen coolen Alltag habe, der irgendwie mich erfüllt und in dem ich Spaß habe, so, dann really send me anywhere. Das war so mein, ich glaube, das Takeaway davon.
Ich glaube, das ist auch bis heute bei allen zu beobachten. Also das meine ich total gerne, wenn die Jugendlichen frisch zurück sind aus dem Ausland, was die für eine Unbesiegbarkeit haben teilweise.
Genau.
Wir sagen so, ey, das nächste, was ansteht, ist das Abitur. So what? Also das werde ich doch wohl gerockt bekommen.
Das stimmt total. Und gleichzeitig war ich dann, ich habe dann nach der 11., also ich habe die 11. nochmal gemacht, ich habe die nicht übersprungen. Und habe dann, bin aber ausgezogen und in der Oberstufe in eine andere Schule gegangen, in der 12. Und in der, auf der Schule waren viele in meinem Englisch-LK, ich glaube, wir waren 95% Menschen, die aus dem Ausland wiederkamen. Und viele kamen ja gerade wieder, ich war schon ein Jahr wieder, viele kamen gerade und sind dann in die 12. gegangen. Und diese Überheblichkeit ist derbe nervig, ne? Also Leute kamen wieder und waren so, oh, ich spreche jetzt mit einem American Accent. Also ich konnte total diese Sicht von denen, die nicht im Ausland waren, aus welchen Gründen auch immer, die wirklich genervt auf diese, was ist das Wort nochmal? Oh, sorry, es ist schon auch die Karikaturen da drumherum, kann ich schon auch bestätigen, total. Also auf der einen Seite, ne, diese Selbstbesiegtheit oft auch eine schlechte Selbsteinschätzung übergeht, glaube ich, manchmal in was für ein Privileg das ist, dass du diese Erfahrung machen konntest und wie behutsam du damit mit deinem Umfeld auch umgehen musst. Ich glaube, das wäre schön, wenn sozusagen im Ausgangsbriefing nochmal kommt, so hey, ihr hattet diese, es ist total identitätsbildend, aber seht auch ein, dass es ein riesiges Privileg ist, dass ihr diesen Schatz hattet und geht behutsam damit um, weil das natürlich auch sehr, sehr anstrengend und auch verletzend sein kann für die, die sich es nicht leisten können, für die, die diese Option einfach nicht haben, mit denen du dann wieder irgendwie, auf die du wieder nicht wieder triffst dann.
Ja, absolut. Das ist auch einfach das Thema, dass es nicht nur die Vorbereitung auf das Auslandsjahr ist wichtig, sondern eben auch die Nachbereitung. Also genau, um solche Sachen anzugehen, das zu thematisieren, so hey, ihr dürft euch stark fühlen und es ist enorm, was ihr da geschafft habt im Ausland, aber so sieht es hier aus, das sind hier die Realitäten, ne? Also, ja. Was kommt ihr da wieder zu
rein? Bleibt sensibel.
Ja, absolut, genau. Ja. Du hast es ja schon angerissen, wie schaust du denn heute zurück auf die Zeit? Also, wie hat dich das geprägt? Was hat das angestoßen? Was hat es mit dir gemacht?
Genau, also ich hatte es ja schon gesagt, ich glaube, dass es auf der einen Seite diese völlige Selbstverständlichkeit, also einmal Zeit, also was ist ein Jahr? Ne? Also zu sagen, ein Jahr, ich kann ein Jahr weg sein und die Welt bricht nicht zusammen. Und ich kann, also diese Zeit für mich, die Trennung auszuhalten. Das Zweite war dann natürlich auf jeden Fall, klar, mein Englischvermögen, das hat natürlich mein Englisch und den Blick, wie ich in die Welt geguckt habe, verändert. Und hat mir natürlich einfach die Welt eröffnet, so ein bisschen zu sagen, okay, ist auf jeden Fall möglich, irgendwo hinzugehen, egal wohin, aber es ist möglich und selbst wenn es mal Anlaufschwierigkeiten gibt, kann ich die überwinden und irgendwo einfinden und das auch auszuhalten, also auch, dass es mal schwer sein kann, ohne dass es sofort bedeutet, dass ich abbrechen muss oder so, dass ich das durchstehen kann. Also so Resilienz hat es mir auf jeden Fall, glaube ich, gegeben. Ja, und hat natürlich dann irgendwie so meinen weiteren Lebensweg auch mitbestimmt.
Du hast es ja schon erwähnt, du warst in London zwischendurch, dann Südafrika. Kannst du das einmal einordnen?
Ja, genau. Also ich kam wieder, habe Abi gemacht. Dann war ich nach dem Abi nochmal für ein Dreivierteljahr in Ghana, wo mein Vater und meine Familie herkommt. Habe den Rest meiner Familie kennengelernt. Kam dann wieder, war in Hamburg eingeschrieben an der Uni, aber war total gelangweilt und war so, hier möchte ich nicht sein. Und habe mich dann, genau, nach London beworben. Und es klingt so straightforward, das war es natürlich gar nicht, weil ich aus einer Familie ohne Geld komme. Aber was ich machen konnte, war, ich habe mich beworben und bin dann nach London gegangen und habe ein halbes Jahr Au-pair gemacht, weil in London, also du in England dich ja immer nur zum Herbstsemester sozusagen, fängt die Uni immer nur an. Und ich bin im Januar dann nach London schon gegangen, habe ein halbes Jahr als Au-pair gearbeitet, während diese ganzen Entscheidungen, ob an welche Uni, ob es klappt oder nicht, irgendwie liefen, habe ein bisschen Geld gespart und habe mich so ein bisschen mit dem System auseinandergesetzt und rausgefunden, dass zu dem Zeitpunkt Studiengebühren in England auch noch einkommensabhängig waren. England war noch EU. Bedeutet, auch für EU-Studierende hat das Einkommen der Eltern darüber bestimmt, wie viele Studiengebühren du zahlst. Und das war in meinem Fall nicht besonders viel. Und die, was ich zahlen musste, keine Ahnung, 700 Pfund oder so, die hatte ich halt schon gespart durch meinen Au-pair-Job. Das hieß, das erste Jahr war schon in trockenen Tüchern. Dann habe ich in der Zwischenzeit Auslands-BAföG bewilligt bekommen und so weiter. Also es hat so, langsam haben so einige Sachen, haben sich so gefügt. Und dann habe ich einfach super viel gearbeitet neben dem Studium und das hat irgendwie geklappt. Also am Anfang habe ich viel zu viel gearbeitet, weil ich so eine Angst hatte, dass ich es mir nicht leisten kann. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ich komme auch mit einem Job weniger über die Runden und genau, habe dann in London studiert an der School of Oriental and African Studies der University of London und habe African Studies und Development Studies studiert, also mit einem klaren Fokus auf so internationale Entwicklungszusammenarbeit mit Interesse an dem Rest der Welt und vor allen Dingen dem marginalisierteren Teil der Welt. Und diese Uni ist darauf spezialisiert, bedeutet, alle Studienfächer werden mit dem Blick auf den globalen Süden studiert, was eine krasse Bereicherung war. Und genau, habe da 3 Jahre studiert, habe ein Jahr im Studentenwerk als Sprecherin gearbeitet. Das ist ein bezahlter Job, also in England. Du musst so gewählt werden als Student Union President und dann hast du ein Jahr eine bezahlte, repräsentative Rolle sozusagen. Das habe ich gemacht und habe dann noch meinen Master dran gehängt am King's College in London. Und weil das nur ein Jahr ist in England und ich wusste, wenn ich den jetzt nicht mache, dann komme ich nicht zurück. Also mache ich den bestimmt nicht. Und deswegen habe ich den noch durchgezogen und bin dann nach 5 Jahren London nach Südafrika gegangen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, damals noch dem Deutschen Entwicklungsdienst, also im Entwicklungsstipendiat. Naja, es war eine bezahlte Option, Erfahrung zu sammeln, weil ich mir halt unbezahlte Praktika mein ganzes Studium lang gar nicht leisten konnte. Ich musste in den semesterfreien Zeiten immer arbeiten, um sozusagen das nächste Semester bezahlen zu können. Und deshalb war das halt einfach eine Option. In Südafrika hatte ich mir gar nicht ausgesucht. Das war einfach, dieses ausgeschriebene Stipendiat und mit dem Thema, es war 2009 und es war mit Vorbereitung auf den World Cup in Südafrika und deswegen gab es relativ viele so Tourismusinitiativen. Und dadurch, ich habe meinen Master in Tourism and Development Studies gemacht und dadurch hat es dann halt gepasst. Dann bin ich für ein Jahr ursprünglich gegangen, habe dann schon nach einem Dreivierteljahr meinen Folgevertrag angeboten bekommen und bin dann letztendlich 7 Jahre geblieben, mit meiner 3-jährigen Tochter wieder zurückgekommen nach 7 Jahren. Ist ein bisschen länger geworden als ein Jahr, aber genau.
Ich sehe schon, also mit guten Jobangeboten kriegt man dich auch in vielleicht Regionen, die du dir vorher gar nicht hättest vorstellen können.
Das auf jeden Fall. Und es war immer übrigens dieselbe Freundin, die mir die Job-Adverts geschickt hat. Also bis heute, ehrlich gesagt, hatte ich noch nie Leerlauf in meinem Lebenslauf. Also ich hatte noch nie so eine Zeit, in der ich mir überlegt habe, was möchte ich machen oder ich weiß nicht, was ich machen will, sondern es ist eigentlich immer nahtlos ineinander übergegangen und vieles natürlich auch aus einem finanziellen Druck, also oder aus Angst, dass ich, was mache ich, wenn ich kein Geld verdiene. Das bedeutet, ich habe, ich glaube, es sind so 2 Dinge. Einmal einfach Glück, dass mir diese Freundin oder mir diese Sachen immer so zugeflogen sind und auf der anderen Seite auch gar nicht die Option, das anzuzweifeln, also zu sagen, ist es das wirklich? Also ohne, dass ich jetzt behaupten würde, ich arbeite nicht in einer Berufung oder ich habe keinen tollen Job. Mein Job ist absolut der Burner und deswegen bin ich auch schon fast 8 Jahre da. Ne? Ich glaube, dass es schon interessant ist, was passiert, wenn du so ein Netz hast, das dich so auffängt, dass du dir auch Zeit lassen darfst und sagen, ach nö, dann glaube ich jetzt ein bisschen, meine Eltern finanzieren mich noch ein bisschen, weil sie auch wollen, dass ich mir gute Gedanken darüber mache. Ne? Also ich glaube schon, dass das viel darüber aussagt oder viel ausmacht da drin, wie viel Zeit du dir lassen kannst und wie viel Leerlauf du dir erlauben darfst.
Erlaubst du dir diesen Leerlauf jetzt? Also sagst du, jetzt kann ich es mir leisten, jetzt mache ich mal einen Monat nichts oder nehme mir frei, geht das überhaupt? Und reflektiere einfach und wage mal in einer ruhigen Atmosphäre einen Ausblick. Machst du sowas?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also es wäre, wenn es irgendjemand hört, der mich kennt, wird sich jetzt gerade totlachen. Aileen ist bis heute eher die 10 Tage alle Sachen gleichzeitig tut. Nicht aus finanzieller Not, sondern einfach, weil ja, ich irgendwie so multi-interessiert bin, ich irgendwie bei ganz vielen Sachen gerne dabei bin und mich oft nicht entscheiden kann und Leerlauf ganz schlecht aushalten kann mittlerweile. Aber ich glaube, wenn das so ein Teil deiner Persona wird, immer beschäftigt zu sein, dann ist das auch schwer und ich möchte das lernen. Es ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte lernen, mir mehr Leerlauf einzubauen in meinen Alltag und auch selbst im Urlaub, und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich arbeite jetzt 2 Wochen, habe dann 2 Wochen Urlaub zusammen mit meiner Tochter und überlege jetzt schon, wie wir das schaffen, einen nicht zu voll gestrafften Urlaubsalltag, weil ich mir selbst Urlaub sonst immer sehr dynamisch organisiere, wie wir das schaffen, einfach nur drum zu hängen, ob wir das hinbekommen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen für die nächste.
Ich lache auch nur so, weil ich mich da sehr wiederfinden kann. Und ich glaube auch alle Freunde und Verwandte von mir, die das sich anhören, auch sagen, haben wir dich ja auch erkannt, ne? Ist dir hoffentlich auch aufgefallen. Ja, total.
Ja, und das ist halt interessant, ne? Also zum Beispiel, ich spiele Basketball immer noch in einem Team und das ist im Ligabetrieb und wir spielen, ich habe 2-mal die Woche Training, wir spielen an Wochenenden und ganz oft ist es so, dass ich von irgendeinem Event oder einem Talk oder irgendeinem Podium in mein Trikot in die Halle renne. Also das ist halt die Realität dann davon. Oder vom Spielfeld sofort los muss, um irgendwo noch dann aufzutauchen. Das ist schon oft sehr anstrengend, aber ich liebe es, Teil von Teams zu sein. Ich liebe es, Teil von verschiedenen Gruppen und auch Aktionen und Aktivistischen. Ich bin ja sehr aktiv in verschiedenen Feldern hier in Hamburg. In verschiedenen aktivistischen Gruppierungen. Ich mag den Zusammenhalt, ich mag die Community und das sind alles Sachen, die ich nicht einfach ungern aufgeben würde für diesen Leerlauf. Ich glaube, das ist ja auch immer die Frage, was ist es, was man dafür aufgibt und trotzdem ein bisschen besser darin werden möchte, Nein zu sagen in der Zukunft.
Das kann man auch nochmal allen mitgeben an der Stelle, dass man sich das doch mal gönnen kann und sich vor Augen führen sollte, dass man sehr wohl das Recht darauf hat, auch mal Nein zu sagen, weil natürlich auch gerade in diesem ehrenamtlichen Kontext sehr, sehr viele Leute sind, denen das sehr, sehr schwer fällt und das auch ein Skill ist, den man lernen muss. Das ruft oder schreit natürlich jetzt nach der Frage, was treibt dich an? Was steckt dahinter bei dir? Was ist es?
Ich glaube, dass ich habe einen intrinsischen Gerechtigkeitssinn, der fast kindlich ist. Und zwar einen super rationalen Gerechtigkeitssinn. Aber das ist doch unfair. Also ich bin natürlich mittlerweile Akademikerin. Ich kann mir viele Sachen auch theoretisch erklären und Strukturen dahinter erkennen und benennen. Aber letztendlich führt es zurück auf ein, aber es ist ja nicht richtig, dass der eine Teil der Welt so viel mehr hat als der andere. Das ist einfach nicht fair. Und es ist auch, also es ist historisch bedingt, ich kann das alles erklären, ich kann dir auch wirtschaftliche Modelle nennen dafür, aber trotzdem ist es halt einfach nicht gerecht. Das ist ein Antrieb, also mein Gerechtigkeitssinn, und das ist auf einer globalen Ebene ein Thema für mich und gleichzeitig natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene hier in Deutschland. Vor allen Dingen momentan treibt es mich an, dass ich habe zum Beispiel eine Eltern-Kind-Gruppe für schwarze Eltern und Kinder gegründet vor 5 Jahren, Community Kids hier in Hamburg. Mich treibt an, dass unsere Erfahrungen als Kinder und auch Eltern in diesem System nicht die gleichen sind und wir auch noch mehr Schwierigkeiten haben und vom System irgendwie noch mehr benachteiligt werden. Das ist ein Antrieb, das zu merken und zu sagen so, aber so hast du mit irgendwie Annika eben nicht geredet. Wieso redest du mit mir so, als würde ich kein Deutsch verstehen? Das sind verschiedene Dinge, Ungerechtigkeiten, auch aus meiner eigenen Biografie heraus natürlich. Mich treibt soziale Gerechtigkeit an. Ich finde das unfair, dass Kinder schon im frühesten Alter separiert werden und verschiedene Bildungsoutcomes und Chancen haben. Deswegen, dass es so krass darauf ankommt, wo du geboren bist, auch in diesem Land und wer deine Eltern sind und wie viel Geld die Eltern haben. Also es gibt ja immer mehr Studien, die belegen, dass es gar nicht so, also zum Beispiel Migrationshintergrund natürlich eine Variable ist, aber letztendlich Vermögen ausschlaggebend ist dafür, ob du zum Beispiel aufs Gymnasium gehst oder nicht. Also wenn man diese Indikatoren übereinander liegt, ist, wenn du Migrationshintergrund hast und aber reiche Eltern, du trotzdem wahrscheinlicher bist, dass du aufs Gymnasium gehst und studierst. Also sowas finde ich halt super spannend und das ist auf jeden Fall Teil meines Antriebs.
Ein bisschen übertragen auf den Jugendaustausch. Wie würde der aussehen, wenn du ihn dir komplett frei wünschen könntest? Wie würde in deiner idealen Welt Jugendaustausch funktionieren? Wie würde das ablaufen?
In meiner idealen Welt wäre Jugendaustausch zugänglich. Auch alle Jugendlichen hätten die Option. Es wäre etwas, was aktiv in Schulen vorgestellt wird und nicht abhängig davon ist, welche Eltern du hast, die sich organisieren oder Freunde oder du in einem Umfeld bist, in dem alle eh schon im Ausland waren oder die Eltern halt im Ausland waren. Ich meine, für meine Tochter sieht das jetzt auch anders aus, ne? Ich sage, Ich habe das gemacht, deswegen ist es eine Option, aber für andere ist dem nicht so. Und das bedeutet, es muss barrierefreie Zugänge geben, die finanzielle Hilfen sind. Und das PPP ist aus meiner Perspektive nicht genug, weil Auslandserfahrung mittlerweile eine so unglaublich normalisierte Währung ist irgendwie im Lebenslauf. Und ich glaube, in dieser Welt momentan der Blick über die eigenen Landesgrenzen hinaus umso wichtiger wird. Ich in meiner idealen Welt sind genau da, wo vor allen Dingen, und ich weiß, YFU war damals schon relativ gut, es gibt sicherlich Room for Improvement, aber dann da, wo es dann nicht in den globalen Norden geht, eine rassismussensible Vorbereitung. Jugendliche, die gehen und nicht selbst erhöht wiederkommen, sondern mit einer Sensibilität und einer Toleranz gegenüber Abweichungen und auch Realitäten, die nicht den eigenen entsprechen. Ich weiß, dass das meistens einer der Nebenwirkungen oder der guten Wirkungen ist von diesen Austauschen, aber nicht immer. Und ich glaube, dass in meiner idealen Welt hat einfach jeder Zugang dazu. Aber vor allen Dingen haben in meiner idealen Welt Jugendliche, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, genauso viel die Option, auch Austausch hier zu erleben. Und ich glaube, das ist immer noch, also sei es bei Entsender von Schulaustausch, aber auch EntsenderInnen von später Freiwilligendiensten und so weiter, noch eine der größten Schieflagen ist, dass es mittlerweile immer noch ein sehr einseitiger Strom ist, an wer wohin geht.
Das, genau, auf jeden Fall. Also dieses Entsenden aus Deutschland, man sagt, ja, es ist ein großer Bestandteil und das funktioniert und es trifft leider, es ist ein unfassbares Privileg heute noch. Also das finde ich immer wieder, es begegnet mir in der ehrenamtlichen Arbeit. Das ist auch ein Punkt, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, weshalb ich auch ebenso das PPP als Beispielprogramm unfassbar wertvoll finde und mir wünschen würde, dass ich das einfach ganz weit multiplizieren könnte. Aber eben, wie du meinst, auch in die andere Richtung. Und das ist ja auch, was YFU macht, dass man nicht nur entsendet, sondern auch Jugendliche aus der ganzen Welt aufnimmt. Und einer der genauso großer Teil der Arbeit, eben Gastfamilien zu finden in Deutschland und zu schauen, wer könnte hier Jugendliche aufnehmen aus der ganzen Welt. Und sei es in den großen Städten, in Hauptstadt Hamburg, München in Deutschland, aber auch auf dem Land. Wo finden wir Gastfamilien, die eben ja die Tür öffnen für neue Erfahrungen, für fremde Kulturen? Und das ist eben auch ein Teil der, ja, eine Arbeit, die nicht leichter wird. Leider eben.
Ja, voll.
Gibt es etwas jetzt noch, wie auf das Entsendeprogramm geschaut, was du Jugendlichen ja ans Herz legen würdest, die aktuell vielleicht darüber nachdenken, ins Ausland zu gehen, sei es im Rahmen von dem klassischen Jahresprogramm oder in einem anderen Format?
Ja, also ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, was die, ich kenne mich mit den Statistiken nicht aus, ich weiß nicht, wie populär Amerika noch ist im Entsenden, aber ich glaube, dass wir total davon profitieren, wenn Jugendliche in andere Länder gehen, also vor allen Dingen in Länder des globalen Südens für ihr Jahr, einfach nur weil dieser Perspektivwechsel und eine Empathie und Toleranz mit einem empowernden Blick auf Menschen im globalen Süden, und der fehlt einfach immer noch gesellschaftlich. Und deswegen glaube ich, dass ich mich total freuen würde, wenn sich da ein bisschen so eine Shift entwickelt. Welchen Regionen dieser Erde schreiben wir Wichtigkeit zu? Ich weiß allerdings auch und finde gleichzeitig auch mit den super besorgniserregenden Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Kontinent, dass es natürlich hilfreich sein kann, wenn irgendwie etwas tolerantere Jugendliche Teil der Highschool-Communities werden. Das sehe ich auch, und auch Menschen zu vermitteln und auch Familien zu vermitteln, dass es Realitäten gibt, die anders aussehen und in denen kritische Auseinandersetzung stattfinden kann und in denen Waffen nicht normalisiert sind und so weiter. Also alleine diesen Spiegel zu sein, also da will ich gar keine Wichtigkeit wegnehmen, aber das ist natürlich mein Job, meine Herzensangelegenheit ist natürlich irgendwie einen gleichberechtigeren Blick auf den Rest der Welt zu vermitteln. Und deshalb ist das etwas, also wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dann überlegt doch auch, ob es Nordamerika sein muss oder ob es nicht vielleicht auch ein spanisch sprechendes Land sein kann, auf dem lateinamerikanischen Kontinent zum Beispiel.
Definitiv. Und das ist so der Standardspruch auf Messen, auf allen möglichen Öffentlichkeitsarbeitsveranstaltungen. Aber hey, da sind um die 40 Länder im Programm von YFU. Schaut da mal durch, werft mal einen Pfeil auf die Weltkarte, guckt, lest euch Erfahrungsberichte durch, hört Podcast-Folgen, recherchiert und schaut, ob es vielleicht das Land sein muss, was aktuell Nummer 1 ist, oder ob es nicht vielleicht doch woanders auch hingehen kann, auf jeden Fall.
Genau. Und das überrascht mich tatsächlich auch, dass Amerika immer noch Nummer 1 ist. Das finde ich überraschend.
Wer weiß.
Eigentlich. Ja.
Wir beobachten das mal in den nächsten Jahren vielleicht.
Ja.
Durch solche Aussagen. Vielleicht stoßen wir da einen Trend an, statistisch, in eine andere Richtung. Stimmt. Andy, wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus?
Du, ehrlich gesagt, ist das eine meiner Schwächen, also wirklich visionär nach vorne zu schauen, weil mein Alltag und mein Jetzt so unglaublich voll und bereichernd ist. Aber die Pläne für die Zukunft, auf der einen Seite ganz viel mehr Balance für mich selber zu schaffen, meine Tochter gut, die wird jetzt neu, kommt nach den Sommerferien aufs Gymnasium, sie gut durch die weiterführende Schule begleiten zu können und gleichzeitig ihr die paar Jahre, die wir noch zusammen haben, es geht so schnell, irgendwie noch mit erfüllenden Erfahrungen zu bereichern, die wir gemeinsam machen. Ich glaube, das ist ein großer, was ich mir vorgenommen habe, weil ich als arbeitende alleinerziehende Mutter halt ja nicht ganz so viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann, wie ich es vielleicht mir wünschen würde. Das will ich. Dann sind meine Pläne für die Zukunft auf jeden Fall weiterhin ehrenamtlich arbeiten zu können und viele verschiedene Initiativen auch mit meinen Erfahrungen zu bereichern. Also ich sitze jetzt schon in verschiedenen Stiftungsräten und irgendwelchen Beiräten und so weiter, aber ich würde total gerne, ja, wenn meine Perspektive wertvoll ist, dann möchte ich die auch weiterhin zur Verfügung stellen können, weil ich glaube, dass wir so intergenerational Austausch ganz doll brauchen. Ich finde, alle Jugendlichen, die sich ehrenamtlich engagieren, sei es bei YFU oder bei den PfadfinderInnen oder allen, das finde ich so toll. Also ich finde das so wertvoll. Ich glaube, dass das so eine krasse Bereicherung ist und ich auch finde, dass jugendliche Stimmen einfach marginalisiert sind und viel zu wenig Gehör haben. Deswegen glaube ich, dass ich in der Zukunft auf jeden Fall noch aktiver sein möchte, diese auch zu facilitieren und in irgendeiner Form dabei zu helfen, denen auch irgendwie Gehör zu verschaffen. Also es ist ja auch immer interessant, wenn man dann Zugänge hat zu Räumen, die Bühne auch mal freimachen kann, um bestimmte Themen zu platzieren. Und in meinem beruflichen Alltag machen wir das viel, weil ich viel mit Organisationen zusammenarbeite, die Jugend fördern. Aber hier in Deutschland bin ich da noch nicht so involviert und ich aber jedes Mal, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, unglaublich inspiriert bin und immer wieder denke so, okay, the kids are all right und immer denkst, oh, die sind so cool.
Und es kann auch enorm viel Hoffnung geben, oder? Also ich finde das total toll.
Ganz inspirierend, ja, voll. Und genau, und da würde ich gerne noch mehr fördern, da wo ich kann. Ja. Genau. Und ich glaube, wenn ich diese Arbeit, die ich jetzt nicht mehr mache, dann glaube ich, wäre ich wahrscheinlich eher in so einem Mentorship, irgendwie Chancen, irgendwas, was mit Chancengleichheiten in Deutschland zu tun hat, involviert, schätze ich.
Da gibt es in Hamburg auch alleine schon ganz breit das Programm. Also, ja. Weißt du, was da kommt. Du hast ja schon erwähnt, dass du sehr gerne sportlich unterwegs bist. Wie sieht es denn musikalisch aus? Ich habe es schon angekündigt, wir haben da so eine Playlist, in die wir ja mit jedem Interviewgast ein Lied dann ergänzen. Gibt es irgendein Lied, irgendein Song, was du vielleicht mit deinem eigenen Jugendaustausch verbindest oder mit der ehrenamtlichen Arbeit?
Es gibt zwei Lieder, die ich mit meinem Jugendaustausch. Hey, ich bin Jahrgang, ne, ich war 1999. Viele der Dancefloor-Hits heute sind immer noch die Lieder, zu denen ich, meine Generation ist immer noch sehr gefragt, aber die zwei Lieder, ich habe zwei. Das eine ist Wide Open Spaces von den Dixie Chicks. Okay. Das ist so eine Country-Band. Wide Open Spaces. Und das erinnert mich so doll an so durch Michigan fahren und halt diese Wide Open Spaces sehen. Mhm. Und das zweite ist No Scrubs von TLC. Weil No Scrubs ist rausgekommen in der Zeit und lief rauf und runter. Das war eins der ersten. Das Album habe ich mir gekauft bei Walmart damals, das weiß ich noch. Und das höre ich bis heute regelmäßig. Und deshalb, genau, die beiden Lieder würde ich gerne mit auf die Playlist senden.
Die kommen auf jeden Fall auf die Playlist. Vielen lieben Dank dir, nicht nur für die Lieder natürlich, sondern für das Gespräch, dass du heute dabei warst, am Donnerstagmorgen dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke dir.
Ja, sehr gerne.
Was für eine spannende und inspirierende Folge. Da hat sich das Warten auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich konnte aus dem, was Aileen da erzählt hat, super, super viel mitnehmen. Und ich hoffe, mir geht es dann irgendwann auch mal so. Ich habe ja noch einiges an Lebenszeit vor mir. Und mein Austausch ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber auch noch nicht so ewig lang. Und hoffe, dass ich das irgendwann auch ähnlich sehe und mitnehme.
Das geht mir genauso. Und ich kann an der Stelle auch allen ZuhörerInnen noch die vielen anderen oder vielen weiteren Podcast-Folgen von Aileen ans Herz legen. Müsst ihr einfach mal bei Spotify nach ihr suchen und da werdet ihr sehen, da gibt es noch viele andere Podcasts und Folgen, in denen sie Interviewgast war. Hört da sehr, sehr gerne mal rein.
Wie geht's denn für dich weiter, Hannah?
Ja, für mich geht es jetzt natürlich direkt rüber in den Supermarkt und ich werde ungesalzene Butter kaufen und dann die Mission des Backens nochmal angehen mit der zweiten Hälfte vom Teig. Das ist mein Plan für heute. Und dann geht es los für den Tagestrip heute mit den anderen Erasmus-StudentInnen. Darauf freue ich mich schon sehr. Was steht denn bei dir noch an?
Ja, also erstmal drücke ich dir die Daumen, dass die Zimtschnecken noch was werden und gelingen. Und vielleicht, das musst du mir nachher mal rückmelden, schmecken die mit der salzigen Butter ja gar nicht so schlecht und man kann sie trotzdem verwenden.
Das werde ich nochmal beantworten später, das mache ich.
Sehr gut. Nee, ansonsten habe ich gleich noch ein KLT, wie man das bei YFU abkürzt. Das steht für ein Kennenlerntreffen. Das sind mit Menschen, die sich beworben haben auf einen Austausch. Und das ist quasi so der nächste Bewerbungsschritt, nachdem sie so die erste Bewerbung losgeschickt haben, trifft man sich in einer kleinen Gruppe mit 6 Menschen und dann sind da 2 Ehrenamtliche drin. Das eine bin jetzt ich und dann noch eine Partnerin, mit der ich da gleich drin bin. Genau, wir sprechen dann mit den Bewerbenden, spielen so ein paar kleine Spiele, schicken sie dann auf die weitere Reise durch den Bewerbungsprozess, über den wir hier im Podcast vielleicht auch nochmal sprechen.
Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns das sehr gerne mal machen. Das klingt nach einem schönen Plan für den Rest des Tages. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bin ebenso gespannt, was du zu berichten hast und freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme mit dir.
Ich mich auch. Und für alle Hörenden, wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann bekommt ihr das auch mit, wenn eine neue Folge von uns hochgeladen wird.
Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge für weitere Folgen, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail. Das könnt ihr an podcast@yfu-deutschland.de machen. Wir freuen uns da auf alle Kommentare und Vorschläge.
Und falls noch irgendeine Info für euch fehlen sollte, guckt einfach auf der Internetseite von YFU nach. Das ist ganz einfach zu finden, das ist yfu.de und da solltet ihr alle Fragen beantwortet bekommen. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr irgendwann wieder einschaltet bei dem Podcast.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Das war der YFU in der Welt zu Hause Podcast. Wir hoffen, dass auch in dieser Episode etwas Neues für dich dabei war und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.
Und bis dahin, bleib gespannt. Wir sind es auch.